Ja, liebe Geschwister, wir hatten vor 14 Tagen mal angefangen, reinzuschauen in das Leben von David. Und wir haben gemerkt, dass da jemand ist, dessen Herz verändert war, dass da jemand ist, in dessen Herzen nicht das, was seit dem Sündenfall in jedem Herzen ist, dass da Neid, Hass, Streit ist, sondern dass in seinem Herzen ein Frieden und ein drüber nachdenken über Gott, über sein Wesen, über seine Art da war und dass Gott Gefallen an ihm hatte und dass Raum für Gott in seinem Herzen war, schon als junger Mann. Ich hatte gesagt, als wir uns damit beschäftigt haben, dass wir uns vielleicht mal zusammen, und vielleicht können wir das heute Morgen machen, dass vielleicht auch noch Brüder mit anschließen können, nochmal die Begebenheit anschauen über den Sieg Gottes mit David über die Philister und über Goliath. Ich denke, wir merken das jeden Tag, jede Woche in unserem Leben immer wieder neu, wenn wir in dem Glauben mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, wie wir das eben auch gesungen haben, wir wandeln mit dem Herrn Jesus, dass das ein Kampf ist, in dem wir stehen, dass das nicht einfach ein Weg ist, den wir gehen, sondern dass wir angefochten sind und dass es ein Kampf ist, in dem wir stehen. Und ich würde gerne erstmal am Anfang die ersten 16 Verse lesen aus 1. Samuel 17. Und die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und versammelten sich zu Socho in Juda und lagerten sich in Ephes-Damin zwischen Socho und Aseka. Und Saul und seine Männer von Israel versammelten und lagerten sich im Terebintental. Und sie stellten sich den Philistern gegenüber in Schlachtordnungen auf. Und die Philister standen an einem Berg jenseits und Israel standen an einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Und ein Vorkämpfer trat aus dem Lagern der Philister heraus, sein Name war Goliath von Gat. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne, und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum. Und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israel zu und sprach zu ihnen: Wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnungen aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt, wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte: Ihr verhöhnt heute die Schlachtreihen Israels. Und der Philister sagte: Ich verhöhnt heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörte diese Worte des Philisters, und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem in Juda mit dem Namen Isai, der 8 Söhne hatte. Und der Mann war in den Tagen Sauls schon alt und unter den Männern mitzukommen. Die 3 älteren Söhne Isais aber waren mit Saul in den Krieg gezogen. Die Namen seiner 3 Söhne, die in den Krieg zogen, waren Eliab, der Erstgeborene, und der 2. Abinadab und der 3. Schama. Und David war der Jüngste, und die 3 Ältesten waren Saul gefolgt. David aber ging ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin 40 Tage lang. Soweit erstmal Gottes Wort. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mich mit dieser Begebenheit für eine Jugendstunde beschäftigte, als ich selber noch Jugendlicher war, und ich habe leider nicht mehr so die Karten, ich habe nur mal gesucht oder geguckt, eine Karte, die so detailliert ist, zur Verfügung. Aber ich habe damals gewusst oder gedacht, wenn man das sich anschaut, das Land der Philister, danach kommt irgendwie Juda, dazwischen dieses Hügelland. Die Philister hatten sozusagen die erste Hügelkette im Land der Israeliten besetzt. Sie sind eingedrungen in das Land und waren hier auf der ersten Hügelkette, und auf der anderen Hügelkette trat dann das Heer der Israeliten an. Ich habe das gedacht und ich habe das so oft gesehen und erlebt in meinem eigenen Leben. Was ist, wenn so der erste Schritt der Widersacher Platz genommen hat und Fuß gefasst hat, so auf den ersten Anhöhen meines eigenen Weges oder Lebens? Wie legt das einen lahm? Wie bindet das alle Kräfte? Das Heer der Israeliten stellte sich den Philistern gegenüber, lahmgelegt. Es kam zu keinem Kampf, aber es kam dazu, und das, was wirklich hier passierte, hat der David hinterher zweimal aufgedeckt und gesagt. Er sagt, was ist dieser, der die Schlachtreihen des Gottes Israels verhöhnt und verspottet? Also wenn der Feind Fuß fasst in meinem und in deinem Leben, dann wird Gott verspottet. Dann ist das zur Unehre Gottes. Dann wird dem gespottet, der uns erkauft und erlöst hat und der unser Herr ist. Und wie lahmgelegt bin ich und wie lahmgelegt bist du, wenn irgendwie so diese Verbindung zu dem Herrn Jesus und zu Gott unterbrochen ist. Wie ziehen da Dinge rein, wo wir gelähmt sind, dem gegenüberzutreten? Mit welcher menschlichen Größe, mit welcher menschlichen Übermacht steht der Goliath da? Ich möchte das gar nicht bis ins Einzelne beschreiben. Weit über 3 Meter groß. Ich habe genau so die Gewichte oder so nicht mehr im Kopf. Ich meine, um die 70 Kilo hat dieser Speer gewogen. Was für eine Rüstung, dass er einen Träger haben musste, der dieses Schutzschild vor ihm hergetragen hatte. Lahmgelegt. Ein Feind, der stärker ist wie man selber. Und dann muss jemand kommen, der den kennt, der stärker ist wie der Feind, der ganz auf den vertraut und der sein Leben lebt und in einer Gemeinschaft und in einer Verbindung mit dem lebt, der stärker ist. Ich war ja vor 12 Jahren ungefähr mal in Reha mit Burnout und ich habe dann die Chefin dort gefragt und habe gesagt, wie machen Sie das? Sie hören jeden Tag, gehen von einem zum anderen, hören das Elend an und wie gehen Sie damit um, dass Sie nach Hause gehen und nicht alles irgendwie übervoll ist? Dann hat sie mir gesagt, ja, man muss sich zwar auf die gleiche Ebene begeben, aber nicht in die gleiche Lage. Der David hat sich auf dieses Schlachtfeld begeben, aber er war nicht in der Lage, wo die anderen vom Volk Israel waren. Er war nicht niedergeschlagen. Der Feind hatte in seinem eigenen Leben keinen Fuß gefasst. Seine Lage war, dass sein Vertrauen auf Gott war und dass sein Trachten ein Sinn war, wirklich an Gott festzumachen und an Gott fest zu sein. Und ich denke, wenn wir über diesen Kampf heute ein Stück vielleicht nachdenken wollen, kommen wir gar nicht drüber hinaus, uns etwas anzugucken von dem Kampf, in dem wir stehen und mit dem, wie wir uns dazu rüsten können, aus dem Epheserbrief. Ich möchte uns da zwei verschiedene Stellen lesen. Einmal wollen wir uns angucken, die Waffenrüstung Gottes und das, ja, wo wir drin stehen, welchem Kampf wir drin stehen. Epheser 6, Abvers 10. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündung des Evangeliums des Friedens. Bei allem aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auf den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ich würde gerne noch ein paar Verse aus dem 5. Kapitel dazu lesen. Fünfte Kapitel, Vers 15. Seht nun genau zu, wie er wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und den Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in Furcht. Ich habe die Verse dazu vorgelesen, weil wir gelesen haben im Vers 13, damit ihr an dem bösen Tag widersteht und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Im Vers 15 haben wir dann gelesen, Vers 16, denn die Tage sind böse. Also um zugerüstet zu sein, muss man die Waffenrüstung aufnehmen, muss man sich zurüsten. Und wie Zurüsten geht, haben wir in Kapitel 5 in den Versen gelesen. Kauft die rechte Zeit aus, nutzt doch die Zeit. Und dass man nicht töricht ist, sondern dass man erkennt, was Gottes Wille ist. Wir haben gemerkt, und ich habe es am Anfang euch gesagt, bei der Begebenheit, wo die Philister eingefallen sind, ist eine Sache zum Tragen gekommen. Im Volk Gottes, unter dem Heer Gottes, wurde Gott gespottet und wurde Gott gelästert. Und als nachher dieser Goliath den David beschimpft, dann nimmt er die Namen seiner Götter in den Mund und beschimpft ihn und sagt, was er mit ihm machen möchte. Und David hat dieses volle Vertrauen auf den heiligen und lebendigen Gott. Und es geht darum, dass wir uns, denke ich, zurüsten lassen, dass wir uns stärken, unser Herz, unsere Gedanken darauf richten, dass der Jesus in uns ist und dass wie ich das eben gesagt habe, dass wir vielleicht in Lagen gekommen, die schwierig sind, aber oder in Situationen rein, aber nicht in die gleiche Lage da niedergeworfen zu sein, weil wir den mit an die Hand genommen haben oder uns mit an die Hand nehmen lassen von dem, der uns zurüsten kann. Und das haben wir in den folgenden Versen so ein paar Sachen gelesen. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Und ich denke, es gibt andere Dinge, die uns beschäftigen und berauschen können wie Wein. Wein kann eines dieser Dinge sein. Wir können unser Herz, unser Leben mit was füllen, worin wir unsere Zeit vergessen, worin Ausschweifung ist, wo es immer, immer weitergeht drin. Oder, und hier steht, Sonnenland, werdet voll Geist. Gott hat uns seinen Geist gegeben, wenn wir Kinder Gottes sind. Und er möchte, dass wir und unser Leben voll davon wird, von seiner Kraft und von seinen Möglichkeiten. Und das geht und das geschieht dadurch, dass hier steht, indem er zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Wisst ihr, es war mir eine der schönsten Freuden, ich weiß nicht, ob ich es das letzte Mal gesagt hatte, als ich an meinem Geburtstag in Barsbek war, dass mir zwei Geschwister Bibelverse zukommen lassen. Es war eine Ermunterung. Gottes Wort für mich persönlich rausgesucht, als Ermunterung gegeben. Zurüstung für das, wo wir drin stehen. Zurüstung, dem Feind entgegenzutreten, ist, dass wir uns gegenseitig Psalmen, Gottes Wort, Loblieder, Dinge, die auf Gott hinweisen, zusprechen und dass unser Herz damit beschäftigt ist, in unserem Herzen zu singen. Ich bin jetzt absolut unmusikalisch, ich kann manche Lieder alleine schon vom Rhythmus und von der Atmung gar nicht mitsingen. Aber mir geht es manchmal so, dass ich dann unterwegs bin und in meinem Herzen sich Lieder bewegen und ich darüber ausgefüllt bin von der Liebe, von der Gütigkeit und von der Gegenwart Gottes. Zurüstung zum Kampf, dass Gottes Wort in uns wohnt und dass wir miteinander unterwegs sind, uns darin stärken, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich muss mich immer wieder neu daran erinnern und kann mich an manche Situationen erinnern, wo es dann praktisch nochmal richtig heftig reingeschlagen hat im Leben und Gott mir Gnade gegeben hat, dass ich als erstes dafür danken durfte. Nicht, weil ich irgendwie toll bin, sondern weil er mir vor Augen stand. Und weil ich wissen durfte, es ist von Gott zugelassen, also darf ich Danke sagen. Sagt alle Zeit Gott und unserem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist derjenige, über den wir diesen Zugang haben zum Vater im Himmel. Es wird durch ihn zu Gott reden dürfen. Und ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Und das ist für mich auch was, was ich oft erlebt habe, dass Gottes Wirkungen mir in meinem Leben sozusagen aus den Fingern geglitten sind, weil ich mich nicht in Gottes Ordnung gestellt habe, weil ich mich erhoben habe, weil ich gedacht habe, und zwar nicht nach außen, sondern in meinem Herzen. Ich dachte, wer ist der denn? Was ist damit? Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Kennen wir Gottes Ordnung im Epheserbrief? Und wir haben uns ja im letzten Jahr mit einigen damit auch beschäftigt. Kennen wir die Ordnung, in der wir stehen? Und sind wir bereit, um des Herrn Jesus willen, uns in diese Ordnung zu stellen. Das ist, denke ich, dieses so für mich zumindest Praktische, was wir tun können, dass der Jesus Raum hat. Aber es gibt etwas von Gottes Seite, was uns gegeben ist als Waffenrüstung. Und scheinbar ist ja sozusagen der David ganz ohne Waffenrüstung dem Goliath entgegengetreten. Aber wir merken eigentlich an dieser Waffenrüstung Gottes, dass Gott Dinge nicht menschlich und nicht nach Stärke besetzt, sondern dass Gott die Dinge nimmt, auch diese Gegenstände der Waffenrüstung, und dass er die ganz, ganz anders besetzt. Wie besetzt du einen Helm in deinen Gedanken, in deinen ersten Gedanken? Wie besetzt du ein Schwert? Wie besetzt du ein Schild? Ich weiß, dass wir uns auch im letzten Jahr öfters daran erinnert haben, an die Begriffe, die Gott gibt. Ich möchte sie trotzdem noch einmal antippen. Epheser 6, Abvers 14. So steht nun eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Wird unser Leben, unsere Kleidung, das, was wir haben, dadurch zusammengehalten, dass wir in der Wahrheit stehen, dass wir wahrhaftig sind, dass wir uns in dem Herrn Jesus bergen, dass wir ohne Trug sind, dass wirklich die Wahrheit des Herrn Jesus uns umgürtet und dass es unsere Kleidung zusammenhält. Wahrheit ist so weit entfernt von dem, was wir heute in dieser Zeit und dieser Welt finden. Der Fürst dieser Welt, ich habe es schon so oft gesagt, ist der Vater der Lüge. Dass wir daran festhalten, egal was es uns kostet, an der Wahrheit, an dem, was wirklich wahr ist vor Gott. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Macht das wirklich mich aus, dass alles, was mich kleidet, die Gerechtigkeit ist, die ich in dem Herrn Jesus habe? Nicht aus mir selber, nicht aus meiner eigenen Leistung, nicht aus meinen Fähigkeiten, aus meinem Können. Dass dieses Brustpanzer der Gerechtigkeit mich einkleidet und bedeckt, das von mir selber gar nicht zu sehen ist, das nach außen sichtbar wird, das ist der Jesus, das ist seine Gerechtigkeit, das ist das, was er am Kreuz auf Golgatha für mich getan hat. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Ich finde das so passend, so einfühlsam. Es geht beschut mit der Bereitschaft. Die Bereitschaft ist ja was im Herzen ist. Also sozusagen, wenn wir sagen, wir machen uns auf und wir haben nächste Woche hier eine Putzwoche, dann kann ich ja nicht bereit sein und trotzdem kommen. Aber die Bereitschaft zu haben, ohne zu sagen, es geht jetzt los, im Herzen bereit zu sein, zu sagen, ich möchte bereit zu sein, die Sache Gottes nach außen zu tragen. Mein Herrn Jesus und das, was er für mich getan hat und das, was er ist und was ich von ihm sehe und erkenne, nach außen wirklich zu sagen, die Bereitschaft zu haben, wenn Gott mir Gelegenheit gibt, wenn eine Möglichkeit gibt, dann sind die Schuhe schon an meinen Füßen, dann gehe ich los und dann rede ich von dem, der mich liebt und der mich geliebt hat, diese Bereitschaft von dem Evangelium des Friedens zu sagen, dass Gott wirklich Frieden gemacht hat, dass Gott alles heil gemacht hat und nicht mit einem Hammer reinschlägt, sondern dass er die Dringlichkeit und den Ernst aufzeigt des Verlorengehens, der den Ernst aufzeigt auch der Ewigkeit, aber dass er sagt, es ist noch Zeit umzukehren und Frieden zu machen, damit man nicht in das Gericht, in die Hände des lebendigen Gottes fällt. Dabei allerzeit ergreift das Schild des Glaubens. Und für mich ist das die letzte Jahrzehnt so wichtig geworden, dass Glauben das ist, dass ich Fuß drauf setze auf das, was Gottes Wort sagt. Entgegen meines Verstehens und entgegen meines Gefühls. Aber trotzdem fest drauf setze in meinem Leben, dass das, was Gott sagt und das, was er von mir möchte, dass er mir die Kraft und die Überwindung geben will, und dass er derjenige ist, der es ausführen kann. Dass ich dieses Vertrauen wirklich auf den Herrn Jesus und in Gott setze. Und das ist ein Schild, was abhält allen anderen Angriffen. ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wir merken auch hier, dass diese feurigen Pfeile des Bösen hier dieser Spott Gottes war, dass Gott gespottet worden ist inmitten des Volkes Israels. Ein Schritt rein ins Land und Gott wird über 40 Tage morgens und abends verspottet. Und keiner hat ihm was entgegenzusetzen. Keiner war da im Heer, keiner der Heerobersten, bis der Hirtenjunge David kam. Was möchte Gott hineinsetzen in unser Leben, dass wir diesem Spott etwas entgegensetzen können? Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Als wir das letzte Mal reingeguckt haben, da haben wir etwas gesehen von diesem Helm des Heils. Ich habe das zwar nicht darauf verwiesen auf die Stelle, aber die Beschäftigung, der Wunsch war von David, ich möchte, dass dieser Zugang zu deinen Wohnungen und darüber nachzusinnen über dich, dass ich dazu immer Zugang habe. Das war der Wunsch des Davids gewesen. Der Helm des Heils ist, dass die Gedanken, der Kopf geschützt sind durch Gottes Wort. Stellen wir uns den neu in unserem Alltag, dass die Beschäftigung unserer Gedanken mit Gott ist. Dass es ein Schutz ist. Dass es ein Schutz ist für das Wertvollste, was wir eigentlich haben. Wir sehen ja nachher, dass der Kopf dieses Philisters Goliath nach Jerusalem getragen wird. Er hat seinen Kopf verloren durch die Macht und durch die Stärke Gottes. Wir dürfen durch Gottes Wort unseren Kopf schützen, indem wir in unserem Kopf Gedanken des Friedens, Gedanken aus seinem Wort haben, Gedanken, letztes Mal haben wir gesagt, Gedanken des Herzens. Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Ist uns das auch bewusst, auch wenn wir hier Verkündigung hören oder selber vielleicht auch verkündigen? Meine Worte können so wenig bewirken, aber das gelesene Gottes Wort ist das Schwert, was durchdringen kann und was ins Licht setzen kann und das, was Kraft hat, wirklich alles auszurichten. Wir können es nur nehmen und bedienen und wenn ich das auch heute in aller Schwachheit tue, Gottes Wort nehme, aber Gottes Wort ist das Schwert des Geistes, was die Kraft hat, wirklich was auszurichten zum Heil, aber uns auch Kraft geben kann gegen die Angriffe des Widersachers. Ich habe gedacht, dass es nicht gut ist, dass ich hier alleine weitermache. Es wäre schön, wenn vielleicht ein anderer Bruder das Kapitel 17 ab Vers 17 noch weiterliest und wenn andere Brüder noch Gedanken haben, dann wäre es schön, wenn ihr euch mit einbringt.
Also ich habe mich sehr beschäftigt mit dem Konterpart, mit Saul. Und zwar wird vorher eine ähnliche Situation geschildert, wo Saul gefordert ist. Und zuvor, Vers in Kapitel 12, da legt Samuel offiziell sein Richteramt nieder und er gibt dem Volk und Saul damit auch folgenden Ratschlag in Vers 14, wenn ihr nur den Herrn fürchtet. Diese Gottesfurcht ist ganz entscheidend. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir Gott mehr fürchten als den Menschen. Und in Kapitel 13 ist eine Situation, dass Saul von den Philistern angegriffen wird. Saul hatte 3000 Mann und in Kapitel 13, Vers 5 steht, die Philister versammelten sich aber, um gegen Israel zu kämpfen. 30.000 Streitwagen, 6.000 Reiter und Kriegsvolk so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Also ganz klar, aus menschlicher Sicht ist da keine Chance. Man wird im Krieg sterben, das ist eigentlich logisch. dass Saul mit seinen Männern dort das Leben lassen wird. Und dann ist folgende Situation, dass Samuel dem Saul sagt, warte 7 Tage und ich werde opfern. Und dann, ich lese mal ab, Vers 6, Kapitel 13, Vers 6. Als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Not waren, denn das Volk war bedrängt, da versteckte sich das Volk in Höhlen und Dickichten und Felsklüften, Gewölben und Zisternen. Ja, logisch, hätte ich auch gemacht. Auch gingen einige Hebräer über den Jordan in das Land Gad und Gilead. Saul aber war noch in Gilgal und das ganze Volk hinter ihm war verzagt. Und er wartete 7 Tage lang, bis zu dem von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Das Volk verließ ihn und zerstreute sich. Ich erkenne mich da wieder. Oftmals hat man Gottvertrauen. Gott hat uns seinen Zusagen gegeben. Und man wartet und wartet und es geschieht nichts. Und solche Situation der Verzweiflung hatte dann das Volk auch und Saul auch. Also, wo bleibt die Hilfe des Herrn, wo bleibt Samuel? Da sprach Saul, bringt das Brandopfer und die Friedensopfer zu mir. Und er brachte das Brandopfer dar. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus, ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sprach, was hast du getan? Samuel antwortete, als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Hört sich gut an. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Kann ich gut nachvollziehen, ne? Diese Situation, diese Furcht, der Tod vor Augen und dann hat man das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Und Saul tut es. Vers 13, Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat, nicht gehalten. Denn sonst hätte er jetzt dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Nun aber wird dein Königtum keinen Bestand haben. Was verlangt da Gott von uns? Er verlangt von uns eine Gottesfurcht, die größer ist als Menschenfurcht. Er verlangt von Saul, dass er den Tod nicht so sehr fürchtet wie Gott. Und das verlangt er auch von uns. Ja, dass wir dem Herrn fürchten. Er ist mehr zu fürchten als diese Bedrohung des Todes, die jeden von uns erwarten wird. Und das ist eine Herausforderung für Saul, der diese Prüfung nicht bestanden hat, und auch an uns.
Ich denke, wir schließen noch einmal an das, was eben Manfred uns gesagt hat. Und ich darf mal einige Verse vorlesen. Und zwar will ich eine ganze Menge übergehen. Das ist die Zwischenzeit, wo hier von David Einzelheiten berichtet werden. Und ich lese weiter aus Kapitel 17 hier, ab Vers 41. Es geht hier um diesen Goliath, der da sich hervorgetan hat. Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, ging vor ihm her. Als aber die Philister hinschaute und David sah, verachtete ihn, weil er noch jung war und er war rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David, bei seinen Göttern. Und der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer errettet, denn des Herrn ist der Kampf. Und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als der Philister sich aufmachte und näher an David herankam, da lief David eilends von der Schlachtreihe aus dem Philister entgegen. Und David ergriff mit seiner Hand in die Tasche und nahm einen Stein heraus. Und er schleuderte und traf den Philister an seiner Stirn. Und der Stein drang ihm in die Stirn ein und er fiel auf sein Gesicht zur Erde. So überwand David mit der Schleuder und mit dem Stein den Philister und er traf den Philister und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in der Hand. Und David lief und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf ab. Nun, als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Soweit, ich denke, das reicht. Was wir hier eben von Manfred gehört haben, das war einerseits, war das ein David, der 1000 Jahre noch vor dem Herrn lebte, der aber einer der menschlichen Vorgänger des Herrn war. Und was hatte er als Waffe? Eigentlich menschlich gesehen überhaupt nichts. Er hatte eine winzige Schleuder bei sich und einen Stein. Und wer stand ihm da gegenüber? Ein mächtiger Mann. Wir haben gehört, dass dieser Mann so circa 3 Meter war. Er hatte ein gewaltiges Schwert, er hatte eine gewaltige Lanze. Er hatte also Waffen. Und trotzdem ist dieser David hingegangen, ganz allein im Vertrauen und im Glauben an Gott. Und er hat sich durch nichts davon abbringen lassen, auch wenn er, weil er wusste, dass er nur auf Gott vertrauen konnte, er selber hatte persönlich als Mensch gesehen überhaupt keine Chance. Also ist er hingegangen und hat es riskiert. Und Gott hat seinen Stein gelenkt. Und dieser riesenhafte Philister, er fiel hin. Was können wir dazu sagen? Was ist für uns dasjenige, was wir daraus lernen? Hier war Gott, der die Dinge gelenkt hat. Und der David war im Vertrauen auf den Herrn in völliger Weise geschützt. Und er hat diesen Kampf gegen diesen mächtigen Philister, hat er nicht nur gewonnen, sondern dieser Kampf endete für den Philister tödlich. Und was haben wir, und auch daraus haben wir eben gehört und gelernt im Epheserbrief, wir haben noch viel mehr. Wir haben die Waffenrüstung Gottes und sie schützt uns nicht nur vor äußerlichen Feinden, sondern sie schützt uns auch vor den bösen Geistern, für den Mächten der Bosheit in der Himmelswelt. Und diese Waffenrüstung Gottes, die wurde da im Detail dargelegt. Es sind einmal dieses, ich möchte nochmal Epheser 5 aufschlagen und erinnern dran. Epheser 6 ist es genau. Es sind einmal es ist einmal das wir die Lenden umgürten sollen mit Wahrheit. Ich denke, jeder weiß, was Wahrheit ist. Unser Herr selber ist die persönliche Wahrheit. Denn ich bin das Leben und die Wahrheit. Ich alleine bin der Weg und niemand kommt zum Vater durch mich. Und dann sehen wir hier eben diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es ist nicht nur unsere eigene Gerechtigkeit, sondern wir haben noch viel mehr als das, was damals David in seinem Inneren hatte. Der Geist Gottes hat ihm das gesagt. Wir haben es schwarz auf weiß hier im Buche Gottes stehen. Wir haben nicht unsere eigene Gerechtigkeit, wir haben aber zumindest eine Gerechtigkeit des lebendigen Gottes, und diese Gerechtigkeit können wir nach außen hin dokumentieren. Denn wir sind alles andere als gerecht, aber wir sind gerechtfertigt gesprochen worden, und das ist schon sehr viel. Dann haben wir auch das Schild des Glaubens und wir haben das Schwert des Geistes. Ich denke, das ist sehr viel, das ist viel mehr, als es überhaupt sonst irgendwie gibt. Da kommen also persönliche, menschliche Waffen. Und wir merken ja jetzt wieder, was Waffen für eine Rolle spielen. Das merken wir alleine von der Ukraine her, dass da Menschen mit getötet wurden. Und trotzdem können wir sagen, wir haben die Waffenrüstung Gottes und wir sollten sie nicht nur anziehen, sondern wir sollten die ganze Waffenrüstung. Das steht an zwei Stellen im Epheserbrief drin. Die ganze Waffenrüstung Gottes ist also wesentlich, dass wir sie anziehen und dass wir sie nicht nur anziehen, sondern dass wir sie auch gebrauchen. Auch wenn es uns mal schwerfällt, wenn hier, sagen wir mal, Dinge in dieser Welt passieren, wo wir denken, da kommen wir menschlich gesehen gar nicht drüber weg. Aber ich denke, dass uns hier eine Stärke gegeben ist, das Vertrauen, der Glaube auf Gott. Und das ist etwas Einzigartiges und das ist etwas Wunderbares und wir dürfen uns freuen darüber, dass wir so etwas haben und dass uns da eigentlich in jeder schlimmen Lage nichts passieren kann, sondern wir werden von oben her geschützt. Und dieser Schutz ist ein absoluter, es ist nicht nur ein relativer, es ist ein Schutz, der ist, solange wir leben, dürfen wir auf diesen Schutz zurückgreifen. Und wenn uns wirklich Dinge passieren, menschliche Dinge, zum Beispiel, wie es jetzt unserem Bruder hier passiert ist, dass er unversehens an Corona erkrankt ist, auch da wird uns der Herr, wird uns schützen. Da dürfen wir fest drauf vertrauen. Soweit.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du gesagt hast, Otto, dass die ganze Waffenrüstung da sein muss und nicht nur ein paar Teile davon. Denn einzeln, also die Sachen sind alle voneinander oder ja abhängig voneinander. Helm des Heils, wie können wir von unserem Heil überzeugt werden, wie können wir ein Schild des Glaubens haben, wenn wir nicht Gottes Wort in der Hand haben als Schwert, wo wir durch belehrt werden. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig. Und ich finde, so zwei Sachen werden ganz deutlich bei dem, was wir hier bei dem Kampf von David sehen, die mir so vor Augen stehen, die der David quasi bildlich gesehen auf jeden Fall hier deutlich werden lässt, und zwar das Schild des Glaubens und der Helm des Heils. Der David, der geht gar nicht auf diese hinterlistigen Angriffe des Philisters ein, lässt sich nicht einschüchtern, weil er Glauben hat, weil er auf Gott vertraut und gepaart damit irgendwie weiß, Gott wird mich retten, Gott wird in dieser Situation helfen. Denn das lesen wir im Vers 47, wo David sagt, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Er weiß sicher, Gott wird mich aus dieser Situation rausbringen und kann deshalb in Ruhe in diesen Kampf gehen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass er den Schild des Glaubens hatte, wir lesen ja auch von diesen hinterlistigen Angriffen, dass da geschrieben wird, das sind feurige Pfeile im Epheserbrief, mit denen der Teufel uns angreift. Also normalerweise würde dann so ein Schild anfangen zu brennen, aber das war damals so ein lederüberzogenes Schild, das oft noch in Wasser getaucht war, deshalb das Feuer auslöschen konnte. Und so kann David hier auch diese hinterlistigen Angriffe, mit denen der Philister versucht, ihn einzuschüchtern, abwehren. Und ich musste an den Vers denken, wo der Glaube beschrieben wird als ein Überzeugtsein von unsichtbaren Dingen. Und wenn wir nun unseren Schild des Glaubens in die Hand nehmen wollen, dann ist dabei wichtig, sind wir dann noch überzeugt von dem, was wir glauben? Weil sonst ist der Schild wertlos. Dann hilft er nicht, dann ist es kein Schild, dann wird der Schild in Flammen aufgehen. Aber wenn wir überzeugt sind von den Dingen, die wir glauben, dann ist das so ein Schild, der diese hinterlistigen Angriffe abwehren kann. Und ich finde, das merkt man beim David, dass er irgendwie all diese Dinge miteinander verknüpft da haben musste. Denn er wusste so viel von Gott, dass er vertrauen konnte, hatte quasi Gottes Wort als Schwert in seiner Hand, als Offensivwaffe. Und er war sicher, dass Gott ihn rettet. Er hatte den Helm des Heils. Er hatte den Schild des Glaubens, der ihn da ruhig reingehen lässt und sich nicht von diesen Beleidigungen und sonst was irgendwie anstacheln lässt. Er war bereit, in den Kampf zu gehen. Er hatte die Bereitschaft, das lesen wir auch von den Schuhen der Bereitschaft zur Verkündigung. Und er hatte Gerechtigkeit. Er ist mit reinem Herzen da reingegangen, hat sein Herz geschützt, auch wo seine Brüder ihm vorgeworfen haben, er wäre nur hier, um ein bisschen zu erhaschen von dem Kampf, aber er war deswegen nicht da, er war gerecht. Und er ist in Wahrheit dem Philister entgegengegangen. Also wir finden diese ganze Rüstung eigentlich auch bei dem, was der David gehabt hat. Ja, und weil er alles davon anhatte, deswegen war das wirksam.
Ich würde auch gerne noch mal was dazu sagen. Irgendwie ein Aspekt fehlt mir hier doch ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich daraus einen roten Faden in meine Gedanken reinbekomme. Ich werfe es trotzdem einfach ein. Ich stelle mir einfach die Frage, wie konnte David so unverfroren sein in seinem Auftreten? Es war unverfroren. Ich fand, es hatte weniger was zunächst mit Mut zu tun, sondern ja, ich habe auch schon so ein bisschen den Eindruck, es war so eine leicht, Angeberei ist vielleicht falsch, es mutete so an, aber es war etwas in der Richtung. Doch bleiben wir bei unverfroren. War er so besonders mutig? Weiß ich nicht. Vielleicht ein Stück. Das in einer Stelle, auf die es mir wirklich ankommt, die aber für mich einen ganz anderen Aspekt hat, als es den ersten Anschein hat, zeigte es sich, dass er schon mutig war als Hirte. Ja, also er sagt ja in Vers 36, genau, 34, ab 34 und dann kommen so 1, 2, 3 Verse, sagt er, naja, ich war ja Hirte und meine Herde wurde angegriffen von einem Löwen und von einem Bären und dann bin ich auf die drauf und habe die auch erschlagen. Das war mutig. Das auf jeden Fall. Aber was hat das mit der Situation mit Goliath zu tun? Also das ist, glaube ich, ein himmelweiter Unterschied, so einen erprobten Kämpfer mit so einem Ausmaß vor sich zu haben oder einen Bären oder einen Löwen. Ich glaube, in der Gegend gab es nicht diese Löwen oder Bären, die wir uns so vorstellen. Das war alles ein bisschen kleiner als so der typische afrikanische Löwe. Wie auch immer, ist aber immer noch mutig genug gewesen, daran zu gehen. Das hatte aber, glaube ich, miteinander nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass David, wenn er diese Situation nicht erlebt hätte, diesen Mut gefasst hätte, gegen Goliath vorzugehen. Warum? David hat in dieser Situation erlebt, dass er gerettet wurde, das sagt er ja, dass er bewahrt wurde von Gott. Da hat er Gott erfahren, er hat Erfahrungen mit Gott gemacht. Und diese Erfahrungen meines Erachtens haben ihn überhaupt erst glauben und vertrauen lassen, dass nicht einfach nur Gott irgendwas kann. Das wissen wir alle, das glauben wir alle. In jeder Situation unseres Lebens davon sind wir, glaube ich, alle so ziemlich überzeugt, dass Gott alles vermag. Wie schnell kommt aber die Frage, zumindest in meinem Leben, die Frage auf, Gott vermag alles. Möchte er aber das oder jenes in meinem Leben tun? Das weiß ich nicht. Das weiß ich in dieser Situation nicht. Zunächst erstmal. Aber David hat diese Erfahrung gemacht, dass Gott an seiner Seite steht und auch in seinem Leben wirkt und in seinem Leben ihm hilft und auch in solchen Situationen hilft. Und meine Theorie und meine, das ist das, was ich gerne nochmal hier reinwerfen möchte, weil mir das ehrlich gesagt ein bisschen fehlt. Glaube ist nicht eine Eigenschaft, die wir uns erwerben, Ein Glauben ist nicht, so sehe ich das, eine Eigenschaft, die wir uns in dem Maße einüben können, dass wir dadurch eine Fähigkeit entwickeln. Wir können unseren Glauben stärken. Wir können durch Wiederholung unseren Glauben festigen, aber wir können uns den nicht erzeugen. Glaube ist ein Geschenk. Und was ich sagen möchte, ist, dass es immer vorangeht, immer. Denken wir auch an den Abraham, dass Gott uns begegnet, dass Gott in unser Leben erfahrbar spricht. Gott verlangt von uns keinen blinden Glauben aufs Geratewohl hinaus. Ich habe den da zwar noch nie erlebt, ich habe noch nie seine Hilfe erlebt, aber du, Sascha oder wer auch immer, ich verlange von dir, dass du einfach mal glaubst. Sondern das hat David erlebt und ich denke, das haben wir auch erlebt, dass wir einfach wissen dürfen, dadurch, dass Gott in unser Leben, in unserem Leben auch gewirkt hat, dass er auch in allen anderen Situationen bei uns ist. Und ich denke, das ist auch der Glaube, darauf zuzugreifen, zurückzugreifen und Danke zu sagen dafür, dass er es tun wird und das für wahr zu halten, dass er nicht alles vermag, das wissen wir, aber dass er auch in unserem Leben, auch in den auswegslosen Situationen uns helfen kann. Also wie gesagt, nochmal, für mich ist Glaube keine Fähigkeit, die wir uns erwerben, sondern das ist etwas, das daraus lebt, dass Gott uns auch wirklich persönlich in unserem Leben begegnet, wie wir es hier bei David gesehen haben. Soweit.